nochmal gut, einfach nochmal so zur Ruhe zu kommen, das nochmal so in sich aufzunehmen. Jesus sagt ja, dass wir wirklich mit Freimut in das Allerheiligste hineintreten dürfen. Und es hilft, sich das innerlich vorzustellen, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, dass wir nur Jesus allein anschauen. Seine Größe und seine Herrlichkeit, seine Liebe, dass unser Herz ihn anbetet. Nimm uns hinein, Jesus, in die Gegenwart des Vaters. Deine Gegenwart ist schon hier. Wir dürfen dich anbeten. Nimm uns tiefer hinein in diese Intimität mit dem Vater. Noch vor Tage stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Gegend und betete dort. Im Lukas-Evangelium wird Jesus ganz besonders als der Mann des Gebetes vorgestellt. Oder wie auch letzte Woche oder vorletzte Woche in den Losungen. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf einen Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Freuen uns, dass wir hier sind. Beim letzten Mal ging es ja schon um leidenschaftliches Gebet. Da möchte ich nochmal ein Stück weit anknüpfen mit diesem einen Bibelvers aus der Begebenheit von Jesus, wo er verklärt wird und wo er mit seinen drei Jüngern auf den Berg geht und wo es heißt, und sie sahen nur Jesus alleine. Nochmal zum Einstieg. Eine kurze Zusammenfassung, das Zitat, was ich beim letzten Mal auch vorgelesen habe, von Martin Schleske, der Cellobauer, oder der Geigenbauer heißt sie eigentlich, diskriminierend für das Cello. Der Cellobauer, Martin Schleske, gläubiger Mann, hat das Cello dem Psalm 103 gewidmet. Bei Gebet geht es vorrangig darum, Zeit mit Gott zu verbringen, nicht darum, bestimmte Anliegen durchzubeten. Es geht darum, sich mit Vertrauen auffüllen zu lassen und in dieser Haltung des Gebets in den Alltag zu gehen. Wenn wir im Evangelium lesen, dass Jesus in die Stille ging, dann setzte er sich der Gegenwart Gottes aus. Er wartete, dass sein Herz durchflutet wurde von Vertrauen. Er stellte sich der Gegenwart Gottes zur Verfügung und wurde überfließend angereichert von Vertrauen. Gebet ist nicht Erfahrung, sondern Begegnung. Das Eintauchen in das Du Gottes schenkt den Gebetszeiten ihre Innigkeit, Versunkenheit und Mühelosigkeit. Es ist eine liebende Zuneigung, ein müheloses Ruhen im Du Gottes. Diese Art zu beten ist eine liebende Konzentration, die nicht durch Anstrengung, sondern durch Freude entsteht. Und sie beginnt, wenn dir bewusst wird, dass du im Dasein Gottes verweilst. Da werden die Gedanken und alles ruhig und alles wird von Dankbarkeit und Ruhe erfüllt. Es ist schlicht die Zeit, in der sich Vertrauen in uns sammeln kann. Ist dies geschehen, wird alles eine Form des Betens sein, auch unser Arbeiten, unser Sein. Unser Vertrauen wird die Geschehnisse im Inneren und Äußeren zu Gott hinwenden. Das Gott zugewandte Leben ist Gebet. Und das ist Gottes Sehnsucht, so wie eben, still zu werden vor ihm und einzutauchen in seine Gegenwart. Und manchmal auch nichts zu sagen, manchmal auch nicht zu singen, nicht mit einem bestimmten Vorgehen zu ihm zu kommen. Und oftmals erlebt man da, wenn man in diese Ruhe kommt, dass unsere Seele ein ganz hohes Mitteilungsbedürfnis vielleicht erstmal hat und ganz viel sagt oder ganz viele Gedanken in uns sind. Aber wenn ihr eine Weile aushaltet, diese Ruhe und in diese Ruhe hineinzukommen, dann wird unsere Seele ruhig. Und dann kommt der Moment, wo wir Gott begegnen. Dann kommt der Moment, wo Gott selber anfängt zu reden. So wichtig, dass wir das lernen, in diese Ruhe hineinzukommen, dieses Eintauchen der Gegenwart Gottes. Und so wie wir das eben so ganz kurz gemacht haben, würde ich euch ermutigen, das täglich zu machen, dieses Eintauchen. Sucht euch einen Lieblingsplatz in eurem Haus, in eurer Wohnung und sagt, Gott, ich tauche jetzt ein in deine Gegenwart. Ohne zu sagen das oder jenes, sondern sagen, Gott, ich weiß, du bist jetzt da. Ich weiß, deine Gegenwart ist da. Ich weiß, dass du in mir wohnst als Tempel des Heiligen Geistes. Aber ich tauche auch ein in dich, so wie es heißt, Jesus in mir und ich in Jesus, in seine Gegenwart einzutauchen. Und dann dürfen wir spüren und erleben, wie Gott dann auch unseren Alltag durchdrängt und wie wir ein Bewusstsein haben, mit ihm ganz fest verbunden zu sein. Und das ist eine Übung, ein Training. Die Tipps, wie ihr beten könnt oder in die Gegenwart Gottes kommt, wollte ich eigentlich nochmal zum Schluss sagen. Aber ich ermutige euch, anzufangen, euch mehr Zeit für Gebet zu nehmen. Da hinein zu tauchen. Fangt an vielleicht mit einer Viertelstunde und ihr werdet merken, wie wenig das ist in der Gegenwart Gottes. Ich habe mir jetzt bewusst, und das hat Gott mir schon eigentlich das letzte halbe Jahr immer wieder gesagt, wo Gott mich ermutigt hat, nochmal eine Stunde mehr auch Zeit für ihn zu nehmen. Wenn ich morgens aufstehe, meistens so, klar duschen, anziehen und dann Frühstück und stille Zeit sozusagen in einem. So ein Power-Frühstück mit Gott, ein Power-Frühstück für den Körper. Und Gott hat gesagt, nee, noch mal eine Stunde mehr. Wir haben ja leiten ja die Gebetshaus-Initiative und da haben wir auch über die Josua-Gemeinde einen Gebetsraum angemietet. Und ich habe gemerkt, dass Gott gesagt hat, es ist wichtig, dass du dich dahin noch mal zurückziehst. Weil die Gefahr zu Hause ist, dass ich manchmal denke, so nach 10 Minuten, ach, reicht ja jetzt? Oder dass mir doch irgendwas noch einfällt oder ich nicht so ganz konzentriert dabei bin, mich dieser Gegenwart Gottes auszusetzen. Und wenn ich in diesen Gebetsraum gehe, dann muss ich die Stunde erstmal irgendwie rumkriegen, in Anführungszeichen. Und manchmal bin ich aktiv, manchmal bin ich ruhig, manchmal lese ich Bibel, manchmal bete ich vielleicht mehr in Sprachen, weil mein Körper einfach noch ganz müde ist. Manchmal bin ich einfach nur still. Immer ganz verschiedene Dinge, die Gott mir sagt. Und ich versuche das immer mit Hilfe auch des Vaterunsers zu machen. Das ist eine gute Empfehlung, sozusagen an diesen verschiedenen Abschnitten sagen, Gott, du bist unser Vater, du bist mein Vater. Und dann bete ich einfach aus, dass Gottes Vaterschaft über mir ist, dass ich mich seiner Vaterschaft anvertraue, dass ich Sohn, dass ich Kind sein darf. Und so hangle ich mich so an den verschiedenen Teilen des Vaterunsers entlang. Aber ich ermutige euch, in das Gebet hineinzugehen und zu merken, wie es auch so schön heißt, das Gebet nicht nur etwas verändert, für das wir beten, sondern dass das Gebet uns selbst verändert. Und das ist genau das, was bei der Verklärung auch passiert ist. Und in Matthäus 17, Vers 1 bis 13 heißt es, ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, es mitlesen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht und siehe, Mose und Elia erschienen ihm und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir hier 3 Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steh auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhob, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Da ist dieser Bibelvers. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und nochmal: Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als ihn, Jesus allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemanden die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und das ist genau diese Begebenheit, die Jesus erlebt. Im Lukas-Evangelium steht nochmal besonders auch: Als er betete, wurde er vor ihren Augen verwandelt. Gebet verwandelt uns. Gebet und das Sein in Gottes Gegenwart macht uns Gott ähnlich. Verwandelt uns in das hinein, was das Gottesbild von uns ist. Nicht unter dem Blick von Menschen zu sein, nicht unter dem eigenen Blick zu sein, und manchmal sind die Blicke, die wir selber auf uns werfen, viel kritischer und viel härter als selbst die kritischen Bemerkungen unserer ärgsten Feinde. Und wir sind, wenn wir uns zurückziehen, unter dem Blick des Vaters, unter seinem liebenden Blick. Und alle Blicke von dem, was uns beschäftigt, was uns unruhig macht, worüber wir uns Gedanken machen, werden still in der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das ist das, was Gott auch im Alten Testament sagt: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist das erste Sache des Gebetes, dass wir erkennen, Gott ist Gott. Er ist der Allmächtige, er ist der Starke, er ist der Heilige. Und dass wir erkennen in dem Moment oder an anderer Stelle, wo Gott sagt: Ich kümmere mich, so wie bei Josaphat, um das Bekämpfen der Feinde, dass wir erleben im Anschauen seiner Allmacht und seiner Stärke, wird selbst Gott für uns kämpfen. Er wird kämpfen. Wir müssen nicht sagen, Gott kämpfe für dieses oder kämpfe für jenes, sondern Gott selbst wird kämpfen. Unser Gebet setzt die Macht Gottes in Bewegung und Gottes Wille geschieht im Himmel wie auf Erden. Oder wie die Aussage letzte Woche in der Losung, es hat mich so tief in meinem Geist neu berührt, obwohl es eine Bibelstelle ist, die ich bestimmt schon 1000 Mal gelesen habe, oder vielleicht nicht ganz, vielleicht ein paar 100 Mal. Und da hieß es: Welch ein Mensch, und da gibt es auch das tolle Lied, dass ihm selbst der Wind und die Wellen gehorchten. Und es ist plötzlich so in meinen Geist reingefallen, nicht in meinen Verstand, wo wir wissen, Jesus kann ja heilen, Jesus kann ja den Wind beruhigen oder zu den Wellen sprechen, dass sie sich beruhigen. Ich habe plötzlich gespürt, Jesus kann es wirklich. Jesus ist der, der steht und ein Wort spricht und es geschieht. Jesus ist der, der zu dem Lahmen sagt: Steh auf und laufe. Jesus ist der, der sagt zu dem Blinden: Sieh, du kannst wieder sehen. Jesus ist derjenige, der zu Lazarus gesprochen hat gesprochen, steh auf von den Toten, du sollst leben. Der Tod, die zu dem Mädchen Talita gesagt hat, steh auf, Talita, komm und lebe. Du schläfst nur, du bist nicht tot, du lebst. Und das ist die Kraft, die in Jesus ist. Das ist die Kraft, die in dem Namen Jesu ist. Es ist mir so wichtig in letzter Zeit im Gebet, dass wir immer wieder den Namen Jesus aussprechen. Manchmal sind wir so in der Gefahr, dass wir nur sagen, Herr, mach doch das, Herr, mach doch das. Aber die unsichtbare Welt, die versteht nur den Namen Jesus. Und die zuckt zusammen, wenn wir den Namen Jesus aussprechen. Und das ist das, was wichtig ist, dass wir lernen, den Namen Jesus auszusprechen. Wir hatten letztens als Gebetsteam eine Lobpreiszeit mit unserem Youngster. Da haben wir, glaube ich, im Gottesdienst war das, eine halbe Stunde nur gesagt, Jesus. Immer ausgesungen, Jesus, Jesus, Herr über dem Riedberg oder Herr über Neuansbach, Jesus, Jesus, allein eine halbe Stunde immer nur gesagt, Jesus, ausgesungen, Jesus, Jesus, Jesus. Und das ist eins der machtvollsten Gebete, was auch die Mönche früher Zeiten entdeckt haben, dass sie einfach in diesem Meditativ einfach nur gesagt haben, Jesus, ich atme ein, Jesus, ich atme aus und ein, Jesus, nur den Namen Jesus zu sagen. Und Gott ist unbegreiflich groß. In Römer 11, 33, Vers 36 heißt es, wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihm raten? Oder wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das wir nun von ihm zurückfordern könnten? Denn alles, aber wirklich auch alles, ist von ihm, dem Schöpfer, ausgegangen, besteht durch ihn und er wird alles vollenden. Ihm gehört alles Lob und alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Gibt es einen Gott außer mir, sagt er? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen, heißt es in Jesaja. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Und ich merke in der letzten Zeit, dass Gott genau das Verhältnis zwischen mir und ihm wieder neu zurückricht. Dass er sagt, ich bin der Herr und sonst keiner. Nicht ich, sondern Gott ist der Herr. Gott ist der Herr und Gott weiß, was er tut. Gott weiß, wie er ist. Gott weiß, dass er allmächtig ist. Gott braucht nicht unser Lob, Gott braucht nicht unsere Anerkennung, Gott braucht nicht unsere Ehre, sondern er ruht in sich selbst und weiß, dass er Gott ist. Er weiß, dass er souverän ist. Er weiß, dass er allmächtig ist. Er weiß, dass er diese Erde geschaffen hat. Gott ist der Einzige, der keinen Anfang hat, sondern immer da ist und da sein wird. Gott ist der Einzige, der kein Ende hat, sondern er ist da und wird immer da sein. Gott ist der Allmächtige. Und das ist diese erste grundlegende Wahrheit, die wichtig ist im Gebet und dann, wenn wir auch in die Fürbitte hineingehen, zu wissen, Gott ist ein allmächtiger Gott. Leider ist es so, gibt es hier keine Kiste, wo ich das demonstrieren könnte, was oder wie auch immer, manchmal tun wir Gott in so eine Box und sagen, Gott ist gerade mal so ein bisschen größer als ich selbst und in diesem Rahmen erlaube ich Gott zu handeln, aber eigentlich in dem Rahmen von dem, was ich erfassen kann. Aber wenn man das jetzt vergleicht, ich bin hier und jetzt allein dieser Raum drückt vielleicht ein bisschen mehr von der Größe und Weite von Gott aus. Und es ist wichtig, dass wir nicht stehen bleiben bei dem, was wir selbst von uns denken oder selbst von uns wissen, was wir hervorbringen können, sondern zu wissen, ich konzentriere mich und vertraue auf die Allmacht des allmächtigen Gottes, der alle Sterne geschaffen hat. Und dann kriege ich eine andere Perspektive. Dann kommt es nicht auf mein Wissen an, auf meine Fähigkeiten, auf mein Glauben, auf meine Erfahrungen, auf irgendetwas, sondern nur darauf, dass ich sage, Gott, bei dir ist alles da. Bei dir ist alles da. Alles ist vorhanden. Dass ich auch tüchtig werde. Alles ist vorhanden. Und dieser Blick entsteht, wenn wir, wie am Anfang, uns hineintauchen, hineinleben, nehmen lassen in die Gegenwart Gottes. Und das ist ein Prozess, immer zu sagen, wir gehen hinein. Und ich habe schon drüber gepredigt hier auch, dass der Josua, als Mose sozusagen fertig war mit seiner Zeit mit Gott, und ich finde das irgendwie ein cooles Bild, der Mose ist in einem Zelt der Begegnung, das ganze Volk geht sozusagen vor das Haus, stellt euch vor, jedes Mal, wenn der Waldemar seine Gebetszeit hat, geht er aus seinen Häusern und guckt, wie er so betet und wie die Gegenwart Gottes sich an dem Platz lagert, wo er betet. Und sie haben geguckt und dann ist Mose wieder seinen Tagesgeschäften übergegangen, dann sind sie alle wieder in ihre Zelte gegangen oder haben Schafe gehütet oder was auch immer. Und Josua ist wieder in das Zelt der Begegnung hineingegangen und hat gesagt, ich habe noch nicht genug von Gott. Ich will in seiner Gegenwart verweilen. Und das war vielleicht genau das Kriterium, wann er irgendwann das Volk Gottes leiten konnte, weil Gott ihn aufgefüllt hat mit Vertrauen, weil Gott ihn ausgefüllt hat mit Vollmacht, weil er dieses Vertrauen in die Größe Gottes, in der Begegnung mit Gott erlebt hat. Und oft sagen wir, und das mag ich inzwischen auch nicht mehr, oh, ich suche Gott, wir wollen mehr von Gott. Aber eigentlich ist es eine falsche Aussage, weil nicht Gott ist verloren gegangen oder nicht Gott ist nicht zu finden, sondern wir sind es, die nicht da sind. Wir sind es, die uns verstecken. Gott fragt Adam, wo bist du? Und das ist auch genau die gleiche Frage, die Gott uns stellt, wo bist du? Wo bist du? Ich sehne mich nach der Gegenwart mit dir. Ich sehne mich nach mehr von dir. Ich sehne mich nach mehr Spürbaren von dir. Ich sehne mich nach mehr Leidenschaft. Ich sehne mich nach dir. Und das ist, was Gott uns zuruft, weil Gott ist da mit seiner Allmacht. Gott ist da so intensiv mit seiner Gegenwart, dass ich fast dauernd im Moment weinen könnte, weil ich spüre, Gottes Gegenwart ist da. Und Gott will mehr von uns. Gott will mehr von unserem Herzen. Gott will jeden Bereich unseres Lebens durchdringen. Nicht nur sonntags morgens 1-2 Stunden oder vielleicht mal eine halbe oder eine Stunde am Tag, sondern Gott will unser ganzes Sein durchdringen und durchfluten mit ihm selbst. Und das ist das, was wichtig ist, dass wir uns in diese Gegenwart Gottes hineinbegeben. Und jetzt nochmal zurück zu dem Bibeltext. Das Erste, was da steht, ist, er führt sie abseits. Wenn wir beten, führt Gott uns abseits. Oder wie es im Matthäus-Evangelium kurz vor dem Vater Unser heißt, sagt es, wenn ihr betet, geht ins Verborgene, zieht euch zurück. Die Claudia und ich haben vor Jahren schon einen Raum in unserem Keller als Gebetsraum eingerichtet, Gebets- und Musikraum sozusagen, und so ein bisschen auch spirituell gestaltet. Gut, manchmal steht auch die Wäsche da, aber sozusagen, da ist ein Raum, wo wir uns zurückziehen. Die Claudia hat in ihrem Arbeitszimmer nochmal so eine kleine Ecke gemacht, wo ihr Lieblingssessel ist, wo sie ein bisschen rausgucken kann und dann mit Gott Kaffeetasse und Bibel und einfach die Gegenwart Gottes zu genießen. Schafft euch solche Gebetsaltäre in eurem Wohnung, in euren Häusern. Einen kleinen Rückzugsort, wo ihr sagt, der ist für mich und Gott bestimmt. Es hilft, abseits zu gehen. Es hilft, sich auch gemeinschaftlich vielleicht zu treffen. Gemeinde ist in der Regel unter der Woche relativ wenig frequentiert und besucht. Trefft euch zum gemeinsamen Beten. Sagt, ich will mich zurückziehen, abseits. Oder bei euch zu Hause sagt, kommt, wer möchte mit dazukommen in die Gegenwart des Herrn? Und ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt, warum Jesus nur die 3 Jünger mitnimmt? Warum nicht alle 12? Eigentlich ungerecht, oder? Eigentlich ungerecht. Jesus nimmt nur 3 Jünger mit. Und man könnte sich fragen, warum dürfen die anderen 9 nicht dieses Wunder erleben, Jesus zu sehen, wie er verklärt wird? Oder, da kann man jetzt seiner Fantasie freien Lauf lassen, war es vielleicht so, Jesus weckt alle 12 und die anderen sagen, kurz vorher war ja die Speisung der 4000, oh, das war so anstrengend mit dieser Brotvermehrung und hinterher hatten wir so viel aufzuessen, nee, jetzt muss ich mal ein bisschen schlafen, Jesus, geh du mal alleine, wir wissen ja, du gehst immer wieder zum Beten, mach das mal, ich muss mich jetzt ausruhen und brauche meinen Schlaf. Vielleicht waren die 3 nur die einzigen, die sich haben von Jesus wecken lassen. Vielleicht waren es die einzigen, die nur diese Sehnsucht hatten, mehr von Jesus zu sehen. In der Bibel werden immer verschiedene Episoden beschrieben von dem Volk Israel, das sich sehnt nach der Gegenwart Gottes. Aber als dann Gott kommt mit Kraft und mit Donner, zu sagen, ach nee, bisschen Distanz ist auch nicht schlecht. Mose, mach du das. Pastor, mach du das, du bist dafür angestellt, jeden Tag mit Gott intensiv Zeit zu verbringen, aber ich muss auch noch das machen und das machen, mach du mal, das reicht mir, was ich an Begegnung habe. Dann, wie gesagt, der Josua, der eine größere Sehnsucht hat, noch in diese Gegenwart Gottes zu kommen, der war schon intensiver dabei. Und Mose, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Was für ein Privileg. Selbst eine Miriam, die prophetische sehr begabt war, sagt Gott, zu meinem Freund spreche ich zu Angesicht, nicht durch Bilder und Visionen und irgendwelche Vergleiche, sondern zu meinen Freunden spreche ich von Angesicht zu Angesicht. Das kam aber aus dieser Begegnung und aus diesem Wunsch von Mose, aus dieser Nähe zu Gott kam das. Vielleicht waren, wie auch immer, die drei waren ja schon so besondere enge Freunde bei Jesus. Sie kannten Jesus am besten. Vielleicht war das auch das Kriterium. Sie kannten Jesus am besten und deswegen durften sie mit auf den Ort. Das Bild vom Berg, denke ich, ist auch ein Bild. Einmal ist der Berg in der Bibel ja immer auch ein Bild für einen Ort der Erkenntnis. Weisung geht von dem Berg Zion aus, also von Offenbarung, von Weisung, von Dingen, wo Gott zu uns redet. Aber die Leute unter euch, die gerne auch vielleicht bergsteigen, gut, Haunus ist noch nicht ganz so anstrengend, aber letztens bin ich, wie heißt das Ding da, nicht den Altkönig, auf der anderen Seite, da mal hochgewandert und da dachte ich so, war ich erstaunt, wie anstrengend selbst der Taunus sein kann, wo ich schon auch ordentlich in Schwitzen und Schnappatmung nach der Zeit gekriegt habe. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber ich musste schon ein bisschen schnaufen, also so, war ich nicht so wie auf der ebenen Strecke bei der schlechten Frankfurter Luft. Es ist anstrengend, auf den Berg zu gehen. Und so ist es ein Bild auch, glaube ich, für die Überwindung unseres Fleisches, in die Gegenwart Gottes zu kommen, dass wir unsere Trägheit überwinden, dass es etwas kostet. Wie gesagt, ich bete jetzt von 7 bis 8 morgens immer. Das heißt, ich stehe um 6:15 auf. Oh, das, manchmal sagt mein Körper, bleib liegen. Aber es ist interessant, dass mein Geist momentan stärker ist als mein Körper. Weil das letzte halbe Jahr hat mein Körper immer gesiegt. Und jetzt ist mein Geist, sage ich auch gleich warum, stärker geworden. Mein Körper sagt, nein, nein, liegen bleiben. Und mein Geist sagt, nein, steh auf, steh auf. Und dann stehe ich auf, weil Gott mich drängt. Und ich glaube, das ist genau diese Bergwanderung, die passiert, hinaufzugehen und sagen, Gott, ich will mehr von dir sehen. Und die Mühe lohnt sich. Die Frucht dieses Gebetes auf dem Berg war kostbar. Eben, und indem er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlend. Und diese Verwandlung geschah eben, indem er betete. Oder dieses zweite Gründerstelle, dass wir in sein Bild hineinverwandelt werden. Und klar, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass Mose und Elia erschienen sind. Aber Mose und Elia sind erschienen, ein Bild, einmal Mose das Gesetz, Elia das Prophetische und Jesus und die drei haben sich unterhalten als die Erfüllung von allem. Dass alles das Gesetz das nicht erfüllen konnte, dass das Prophetische das nicht erfüllen konnte, sondern Jesus die Erfüllung von Gottes Plan. Und Petrus will 3 Hütten bauen. Die klassische Auslegung ist eben, oh, wir beten und das ist genug, aber irgendwann müssen wir ja auch wieder in die Welt zurück. So jemand wie der Johannes Hartl sagt, Gott ist es wert, 24 Stunden angebetet zu werden. Und wenn der Tag 25 Stunden hätte, dann würde ich ihn 25 Stunden anbeten. Also da ist, er drückt aus, Gebet ist nie genug. Auch in der Gegenwart Gottes zu sein, kann man immer viel machen. Und es gibt auch die Auslegung von den 3 Hütten, und das merke ich manchmal bei mir auch, dass wir ganz schnell sind, wir spüren die Gegenwart Gottes und dann so, okay, und jetzt aktiv werden. Aber Gott sagt manchmal, es ist wichtig, dass du verweilst. Denk nicht schon wieder an das oder das. Ich als jemand, der auch Predigten vorbereitet oder mir Gedanken für verschiedene Treffen macht, ist ganz schnell, dass ich dann Gottes Begegnung so verwerten will. Also zu sagen, ah, der Gedanke ist gut, den könnte ich da einsetzen und das ist nochmal gut, das könnte ich dafür gebrauchen. Wo Gott sagt, nein, ich habe so ein Planungsbuch, wo ich meine Ideen immer reinschreibe, dass ich die nicht vergesse, für verschiedene Bereiche. Wo Gott sagt, lass doch mal das weg. Und auch die Angst, einen guten Gedanken zu vergessen, dann ist er halt weg. Lerne zu verweilen und nicht gleich absichtsvoll Gott begegnen zu wollen. Dann werden sie überschattet von der Wolke und der Petrus sagt, empfing von Gott, also Gott, Gottes Gegenwart ist da und Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich finde irgendwie so krass, dass die Jünger sich total erschrecken und zu Boden fallen. Ich hoffe nicht, dass ihr euch so erschreckt, wenn Gott plötzlich redet. Wir sind ja so viel am Reden oft, dass vielleicht uns genauso erschrecken können, wenn Gott plötzlich Dinge sagt. Aber das ist auch ein Bild dafür, dass Gott im Gebet unsere Identität, unser Sein in Gott stabilisiert. Und das war bei mir ganz jahrelanger Prozess, immer wieder dieses Jesus in mir, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit, Jesus, in dir bin ich stark, in dir brauche ich keine Angst zu haben. Aber dass sie dann kommen und wieder Jesus anschauen und ihn allein sehen. Und dann werden wir sensibel, auch im Alltag, Jesus im Alltag zu sehen. Stehen zu bleiben, uns im Alltag unterbrechen zu lassen und wo Jesus dann sagt, guck mal, ich möchte da, dass du vielleicht was sagst. Ich möchte, dass du da in dem Moment vielleicht mal innehältst und betest. Ich möchte, dass dies oder jenes da ist. Hab das erlebt nach der Mehrkonferenz gleich an dem Montag mit meiner Kollegin. Die war selber auf so einer zen-buddhistischen Meditationswoche. Aber eigentlich ist sie auf der Suche nach Gott und sie weiß, dass ich gläubig bin. Sie weiß, dass ich auch in der Freikirche bin. Da muss ich immer erklären, was Freikirche ist. Aber eigentlich hat sie gefragt, wer ist denn Gott? Ist Gott jetzt einfach so da in allen oder ist Gott ein Gegenüber? Die hat mir ganz, ganz viele Fragen plötzlich über Gott gestellt und ich dachte, ah, cool, wenn das vielleicht anscheinend spürbar ist, die Gegenwart Gottes, fängt sie an, Fragen zu stellen. Oder ich habe ja schon erzählt, ich arbeite in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und wir haben dann einen Jungen, wo wir jetzt nicht genau wissen, der hat Autismus-Spektrumsstörung, so wie das so schön heißt. Und manchmal ist der extrem aggressiv und kommt mit den Situationen nicht so zurecht. Ich wollte ihm den Zehnerübergang beibringen, das klappt aber irgendwie nicht. Und dann sollte am Computer Zehnerübergang, 9 plus 4 ist 13, das fällt den Kindern schwer. Und dann habe ich mich einfach ans Klavier gesetzt und ein Lobpreislied gespielt und plötzlich ist er ruhig geworden. Und plötzlich hat er angefangen zu arbeiten und ich dachte, das ist ja jetzt krass irgendwie. Ich hatte vorher schon irgendwie in dem Raum, also bete sowieso immer in dem Raum, aber in dem Moment wurde er plötzlich ruhig und hat auch richtig gemerkt, wie Frieden sich gelagert hat durch die Gegenwart Gottes. Das ist das, was Gott tun möchte. Ich weiß, ihr beide habt es auch gemacht, euch vor Weihnachten herausfordern lassen, während Chanukka oder Chanukka diesem Gebetsaufruf zu folgen von dem David Demian und um 3 bis 6 zu beten. Dreimal habe ich es um 3 geschafft, sonst nur um 5. Oder 2 Nächte habe ich dann durchgemacht, ein Silvester und Weihnachten, weil da hat es sich nicht gelohnt, ins Bett zu gehen. Und was zum Glück habe ich diese Idee unserem Youngster im Gebetsteam geäußert, der das dann auch gleich umsetzt, weil wenn ich selber das nur gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich des Öfteren dann doch liegen geblieben. Aber so war das auch einfach dieser Kampf gegen mein Fleisch. Wir haben ganz viel dagegen gebetet, gegen diese Bequemlichkeit, in der wir, glaube ich, in der westlichen Welt sehr stark gefangen sind. Wir haben im Gebetshaustreffen ist eine Chinesin und wie die beten kann, das ist unfassbar. Also da ist eine ganz andere Leidenschaft des Gebetes und die steht jeden Morgen um 5 auf, um mit in der Gemeinde zu beten. Und wenn wir mal uns 3-mal umdrehen und da merke ich, dass Gott in mir diesen Götzen der Bequemlichkeit hat, angefangen hat, von meinem Herz zu stoßen. Dieses so, das Wohlfühlevangelium, das darf nicht anstrengend sein, das darf uns nichts kosten, sondern wo Gott das irgendwie entmachtet hat. Wir haben das richtig gespürt, dass Gott mich hineindrängt in etwas Neues. Und wie gesagt, seitdem schaffe ich es, morgens aufzustehen, also noch früher als sonst aufzustehen und mir mehr Zeit fürs Gebet zu nehmen. Und diese vierte Nachtwache, heißt es, von 3 bis 6 Uhr ist wohl oft die Zeit gewesen, wo Jesus gebetet hat. Stellt euch das vor, 3 bis 6 Uhr morgens. Ist ziemlich brutal, aber man erlebt den Psalm ganz neu, wie ein Wächter, der auf den Morgen wartet. Wir hatten an Silvester dann dieses, wo wir echt angefangen haben, die Minuten zu zählen. 5:30, noch eine halbe Stunde. Man hätte auch aufhören können, wollten wir natürlich nicht. Da waren wir dann schon ehrgeizig. Dann 5 Minuten gebetet, immer noch 25 Minuten. Und dann wieder 5 Minuten, fast umgefallen beim Gebet, nochmal 20 Minuten. Und wirklich dieses Sehen, wir warten auf den Herrn wie der Wächter auf den Morgen. Da kam plötzlich diese Leidenschaft, dieses Warten auf Gott, die Sehnsucht seiner Gegenwart. Und Gott hat Kraft. Und ich glaube, das war auch in diesem Moment, dass Gott etwas Neues tut, wie in diesem Lied heißt, ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Ich spüre, wie Gott möchte, dass, oder sein eigenes Anliegen ist, dass seine Allmacht sichtbar wird. Und ich spüre, wie ich am Anfang gesagt habe, dass Gott es umdreht. Gott geht voran und ich folge ihm. Nicht mehr, dass ich denke innerlich, ich müsste Gott ziehen oder ihm erklären, wie die Sachen laufen. Gott geht voran. Gott geht voran und er verändert etwas, dass deine Kraft und Allmacht in mir wirksam ist. Johannes Hartl sagt den Spruch oder diesen Ausdruck, den finde ich cool. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und das ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Ein Zeugnis über die Kraft des Gebetes. Ein befreundetes Ehepaar, die jetzt für ein paar Jahre in Frankfurt gelebt haben, weil sie da sozusagen ihren Master gemacht haben, also relativ jung, 2 Jahre verheiratet, kommen aus dem Schwarzwald eigentlich. Die waren auf einer Kurzbibelschule in Israel und er ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund richtig schwer krank geworden. Er konnte plötzlich nicht mehr sprechen, er konnte nichts mehr sehen, er konnte sich nicht mehr bewegen, er hat geschrien vor Schmerzen Tag und Nacht. Man hat vermutet, dass es eine Hirnhautentzündung war, aber das haben die Ärzte, der war in einem sehr guten israelischen Krankenhaus, konnte man nicht diagnostizieren. Und natürlich hat sie dann Mail rumgeschrieben, sagt, betet, und man kennt das, dann fängt man so notfallmäßig an zu beten und denkt so, okay, jetzt bete ich halt mal und es wird schon wieder. So, aber es wurde nicht besser, sondern es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich weiß nicht, wie es euch in solchen Situationen geht. Dann denken wir unbewusst oft, okay, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann ist vielleicht nicht Gottes Wille. Dann, wie auch immer, ist man vielleicht in der Gefahr aufzuhören. Aber wir wussten, es ist wichtig, weiter zu beten. Und seine Frau war auch sehr glaubensstehend, hat immer gesagt, mein Mann soll leben, mein Mann soll leben. Der hat nicht die Sorgen ausgedrückt oder die Ängste, sondern immer wieder, nein, ich glaube, dass Gott eingreift. Und ich habe das wirklich gespürt, genau diese Geschichte wie bei Lazarus. Man bittet Jesus zu kommen, aber das ist Gebet und es braucht eine Weile, bis Jesus da ist. Und das ist immer so, wenn wir beten. Gott macht nicht sofort was, sondern aber Gott macht sich sofort auf den Weg. Aber es dauert eine Weile, bis das Gebet, bis die Erfüllung des Gebets bei uns ankommt. Und da ist wichtig, dass wir weiter beten und aushalten und anhaltend weiter beten. Der Franz, den kennt ihr ja auch, also unseren Pastor aus der Josa-Gemeinde, wir haben dann zusammen gebetet auch ab und zu und wir haben gemerkt, wie so die Angst, dass er sterben wird, unser Bekannter, dass die Angst immer größer wurde. Diese Angst, nee, der wird sterben. Und es war auch wirklich ganz nah dran. Und das Gebetsteam haben uns an Silvester getroffen, zum Silvesterfeiern, aber bewusst auch zum Anbeten und Beten. Erst haben wir gemütlich Raclette gegessen und dann haben wir eine Dreiviertelstunde, Stunde nur für ihn gebetet. Und im Geist hatten wir wirklich dieses Empfinden, wie bei Lazarus, nur zu sprechen, steh auf. Haben wir nur gesprochen, steh auf und haben das ausgebetet und ausgesungen, steh auf, du sollst leben, steh auf, du sollst leben, steh auf, du sollst leben, steh auf, du sollst leben. Und wir waren nicht die Einzigen, die für ihn gebetet haben, sondern ganz, ganz viele. Und ich habe wirklich im Geist gespürt, wie diese Tür hinter ihm des Todes, wie die zugegangen ist. Und wir haben gesehen, wie Gott sozusagen, wenn jemand so richtig kraftlos da liegt, wie Gott erst den Kopf so ein bisschen hebt, dann sozusagen mehr der Kopf gehoben wird, bis dann sozusagen halb sitzend da war, bis er sozusagen stehend im Geist, haben wir das gesehen, wie er dann gestanden ist. Und es war genau auch der Wendepunkt. Danach ist es Stück für Stück für Stück besser geworden. Der konnte dann nach Hause fliegen, nicht mehr mit dem ADAC, sozusagen mit dem Spezialtransport, sondern mit dem normalen Flugzeug. Jetzt ist er in der Reha, jetzt kann er wieder sprechen, dann kann er wieder sehen, ist wieder gestärkt und kann seinen Job am 1. März wieder anfangen zu arbeiten. So, das ist das Wunder und die Kraft des Gebetes. Und Jesus wünscht sich, dass wir nicht nur so beten, wenn Notfall ist bei uns, bei Freunden, sondern dass wir genauso flehen und anhaltend beten, bis hier Neuansbach errettet ist, bis hier eine große Summe von Menschen zum Glauben kommen, genauso zu beten und zu ringen, genauso innerlich bewegt zu sein von den Anliegen, die Gott auf dem Herzen sind. Nicht, weil mein Kind krank ist, nicht, weil Familie irgendwie angeschlagen ist, dann erst so zu beten, sondern Gott ruft uns ins anhaltende Gebet für unsere Städte, für unser Land, dass die Dinge endlich passieren können, die Gott sagt, dass wir genauso leidenschaftlich beten und sagen, Gott, ich werde ein Nein nicht mehr akzeptieren. Und ich glaube, das merke ich in mir, dass da etwas Neues kommt oder Stärke kommt. Wie oft beten wir auch bei uns in der Gebetshausinitiative mehr und mehr für die Verlorenen, dass sie zum Glauben kommen. Und das ist diese Kraft der Gegenwart Gottes. Und ich ermutige euch, euch dieser Gegenwart Gottes auszusetzen, neu. 10% von 24 Stunden, wir geben gern unseren Zehnten, fangt an, 10% eurer Zeit, könnt auch klein anfangen, sind 2,5 oder 2 Stunden 40 pro Tag für Gott. Fernsehabend verzichten, auf irgendwas verzichten und sagt, Gott, ich suche dich. Fangt an und ihr werdet merken, wie schön das auch ist, in diese Entspannung, in diesen Frieden hineinzukommen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, weil durch meine Worte kann ich das nicht, aber du sehnst dich nach uns. Du sehnst dich nach uns und du sagst, wo bist du? Wo bist du? Du sehnst dich nach unserer Gegenwart. Du sehnst dich nach mehr von uns. Du sehnst dich nach uns. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du ziehst. Ich bitte dich, dass du den Geist des Flehens und des Gebetes über uns ausgießt, über dieser Gemeinde neu ausgießt, dass du neu diese Sehnsucht nach dir selbst ausgießt und dieses Bewusstsein, dass du der allmächtige Gott bist und dass dir nichts unmöglich ist, weil du alleine hast durch dein Wort diese Erde geschaffen. Und so dürfen wir durch Gebet gesprochene Worte die Welt, die du möchtest, in Existenz beten. Jesus, zu beten, dass Veränderung geschieht. Zu beten, dass du eingreifst. Zu beten, dass du offenbar wirst. Und ich danke dir, dass du der allmächtige Gott bist. Amen. Wer möchte, wir machen einmal im Monat als Gebetshaus.